mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung.
NS-Spuren in Köln. Ein Stadtspaziergang. Was haben die Messehallen in Köln-Deutz mit dem Nationalsozialismus zu tun?
Ich hab da keine Ahnung zu.
Bist du Kölner?
Schon.
Und weißt du, was hier früher stattgefunden hat?
Nee, das weiß ich nicht.
Und interessiert dich das?
Weiß ich nicht, noch eher weniger.
Jedenfalls war da ein Lager drin oder da waren eben Leute untergebracht. Das weiß ich noch. Mhm. Aber wie genau die Geschichte ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Wisst ihr irgendwas über die Messehallen?
Sorry.
Da sind wir wirklich die falschen
überfragt, tut mir echt leid.
Warum gibt es Hakenkreuze am Kölner Dom, die unter Denkmalschutz stehen?
Was macht ein Denkmal eigentlich erhaltenswert und wie erinnern wir an die NS-Vergangenheit? Mein Name ist Livia und ich habe in Köln Jura studiert. Mittlerweile bin ich Volljuristin und lebe in Berlin. Das Thema NS-Zeit kam meiner Meinung nach an der Uni viel zu kurz. Deshalb möchte ich in diesem Podcast davon erzählen.
Hallo, ich bin Clara. Ich habe an der Uni Köln und in Istanbul Jura studiert und studiere gerade internationales Recht am King's College London. Bevor mir Livia davon erzählt hat, wusste ich auch nichts über die Geschichte der Messehallen.
Auch das Denkmalrecht spielt in der Ausbildung keine große Rolle. Man lernt nur, dass die Eigentumsfreiheit aufgrund von Denkmalschutzgesichtspunkten beschränkt werden kann.
Dabei ergeben sich spannende Fragen im Bereich des Denkmalschutzes von Orten mit NS-Vergangenheit. Antisemitische Reliefs wie am Dom von Regensburg, der Stadtkirche in Wittenberg und auch im Kölner Dom stehen nämlich gemeinsam mit ihrem Baudenkmal unter Denkmalschutz. Sollte das so sein? In dieser Folge nehmen wir euch mit auf einen Stadtspaziergang in Köln zu Orten mit NS-Vergangenheit. Wir wollen uns und euch damit konfrontieren, ob und wie wir uns an die NS-Zeit erinnern. Wir beginnen unseren Stadtspaziergang an den Messehallen Deutz und gehen über die Hohenzollernbrücke zum Kölner Dom. Der Spaziergang endet vor dem Kölner Rathaus.
Wir folgen hierbei einer Spur, die Gunter Demnig 1980 in einer Kunstaktion mit Farbe auf den Boden gemalt hat. Die Spur veranschaulicht den Transportweg von Sinti und Roma auf ihrem Weg zur Messehalle Deutz. Von dort wurden sie in Ghettos und Konzentrationslager deportiert. Auf unserem Spaziergang interessiert uns besonders, was für eine Rolle spielen Denkmäler und was ist der rechtliche Hintergrund eines Denkmals. Wir starten bei den Messehallen Deutz.
Was siehst du, Clara?
Wir stehen vor einem Stück Mauer, was ungefähr 2 Meter groß ist. Und diese Mauer ist vor den sehr großen Messehallen aufgebaut. Und hier ist eine Plakette und die lese ich euch jetzt mal vor. Messegebäude, Messegelände und der anschließende Bereich bis hin zum Tanzbrunnen waren während des Zweiten Weltkrieges ein zentraler Ort der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Köln. Hier befand sich eine Reihe von Lagern, ein Außenlager des KZ Buchenwald, Lager für Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, ein Sonderlager der Gestapo für deutsche und ausländische Häftlinge. Von hier aus gingen die Transporte in die Konzentrationslager ab und 1940 wurden Sinti und Roma sowie zwischen 1941 und 1944 Juden deportiert. Hunderte kamen in den Lagern und bei Arbeitseinsätzen ums Leben. Tausende Männer, Frauen und Kinder wurden von hier aus in den Tod geschickt.
Ich habe selbst von der Zweckentfremdung der Messehallen Deutz erfahren, als ich als Fahrradstadtführerin in Köln unterwegs war. Und ich habe im Rahmen der Stadtführung unzählige KölnerInnen auch durch Köln geführt auf dem Fahrrad. Und wir haben immer hier auch eine Station eingelegt. Und die allerwenigsten KölnerInnen wussten von der Zweckentfremdung der Messehallen Deutz während der NS-Zeit.
Wir haben mit Carola Finks über die Geschichte der Messehallen Deutz gesprochen. Sie ist Historikerin und arbeitet an der Uni Heidelberg am Projekt Enzyklopädie des NS-Völkermordes an Sinti und Roma in Europa.
Was war Ihre Motivation, zu den Messehallen Deutz zu forschen?
Wenn man sich mit der Deportation von Sinti und Roma oder auch der jüdischen Bevölkerung in Köln beschäftigt, wenn man sich mit Terror während der NS-Zeit in Köln beschäftigt, stößt man halt immer wieder auf das Messelager. weil das eine der zentralen Terrorstätten in Köln war. Und 1989 gab es die sogenannte Projektgruppe Messelager. Das war eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die eben sehr engagiert waren und die gesagt haben, also eigentlich wollen wir sehr viel stärker das Thema Zwangsarbeit in Köln erforschen, aber es fehlt da an Grundlagen. Und dann kam die Idee auf, dann laden wir doch einfach mal die Menschen ein, die das erlitten haben. Und die Gruppe hat dann angefangen zu recherchieren, wo gibt es Überlebende von NS-Zwangsarbeit, haben Kontakte international aufgenommen zu verfolgten Organisationen, sowohl in West- als auch in Osteuropa, und haben dann gesagt, gut, es stellt sich heraus, dass die Messe so ein zentraler Ort war, dann machen wir doch einfach mal ein Symposium und tragen zusammen, was es für Erinnerungen, für Erfahrungen, für Erkenntnisse überhaupt gibt.
Die Messehallen wurden als sogenanntes Konzentrationsaußenlager genutzt. Wie viele Menschen zwischen den Jahren 1939 und 1945 in den Messehallen waren, ist schwer zu schätzen, weil viele Dokumente nach dem Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. Laut Schätzungen müssen es mehrere tausende Menschen gewesen sein.
An der Messe zeigt sich im Grunde genommen der ganze Kriegsverlauf. Die ersten Gefangenen, die in der Messe interniert waren, das waren im Oktober 1939 polnische Kriegsgefangene. Das war das erste Land, was das Deutsche Reich überfallen hat. Und schon, das war im September, und wenige Wochen später waren hier schon die ersten polnischen Kriegsgefangenen interniert in der Messe. Dann gab es in einem anderen Lagerbereich ab 1940 französische Kriegsgefangene. Also 1940 wurde der Westen überfallen, Belgien, Niederlande, Frankreich. Da waren die ersten französischen Kriegsgefangenen. Und dann kamen hinzu die sogenannten Ostarbeiter, Zivilarbeiter, Zivilarbeiterinnen, die vor allen Dingen dann ab 1941, aber im Schwerpunkt ab 1942 in einem sogenannten Ostarbeiterlager untergebracht waren. Und dann gab es eben ab September 1942 ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Das war dort in der Nähe, wo heute der Messeturm ist. In dem Messeturm saß die SS-Lagerbewachung, und in dem anschließenden längeren Gebäuderiegel, da war das KZ-Außenlager untergebracht. Etwa zur gleichen Zeit, im Herbst 1942, hat auch die Kölner Gestapo nochmal ein Lager errichtet in der Messe, und zwar am Tanzbrunnen, dort, wo heute also die Konzerte stattfinden. Da wurde ein Barackenlager aufgestellt und da waren verschiedene Häftlingsgruppen interniert. Zum Teil eben diente das Gestapo-Lager in der Messe als Durchgangslager für Menschen, die dann entweder in Konzentrationslager deportiert wurden oder die der Justiz überstellt wurden oder die als sogenannte Arbeitserziehungshäftlinge ein paar Wochen diszipliniert wurden in dem Lager und wieder entlassen. Außerdem gab es auch noch ein Lager mit italienischen Militärinternierten ab 1943. Dazu kamen natürlich die Deportationen, die auch dort stattgefunden haben. Wenn Sie sich die Messe vorstellen, wenn Sie am Rheinufer entlang gehen und Sie sehen da diese Säulen, diese Kolonnaden, das war in der Regel so, dass die, vor allem bei den jüdischen Deportierten war das so, dass auf diesen Säulen Buchstaben angebracht wurden. Die Menschen wurden aufgefordert, sich an dem und dem Tag einzufinden dort mit so und so viel Kilo Gepäck. Und dann mussten sie dorthin kommen, wurden registriert und wurden dann sozusagen abgefertigt. Und auf der anderen Seite von dort aus wurden sie dann zu den Gleisen von Deutz-Tief geführt und deportiert.
In dem Lager litten die Menschen unter unzureichender Verpflegung und Bekleidung, katastrophalen hygienischen Bedingungen und Misshandlungen. Das Lager wurde auch für gezielte Hinrichtungen genutzt.
Wie war das Verhältnis der Kölner Bevölkerung zum Lager inmitten der Stadt?
In der Nahsicht stellt man dann fest, dass es so eine Gewöhnung an diese Art der Unterdrückung gegeben hat. Die Kölner Bevölkerung konnte natürlich sehen, was da passiert ist. Also man konnte am Rhein entlang spazieren und auch durchaus bis zu einem gewissen Punkt hineingelangen. Man konnte den Appellplatz des Konzentrationslagers sehen. Man konnte das Barackenlager sehen. Man konnte die An- und Abtransporte sehen. Das heißt, es war in keinster Weise irgendwas, was im Verborgenen stattgefunden hätte oder gänzlich unbekannt war. Natürlich sah man auch die Deportationen, die da stattgefunden hatten.
Den KölnerInnen blieb die Zwangsarbeit der Gefangenen nicht verborgen. Sie waren nämlich gut erkennbar in gestreiften Anzügen auf den Straßen und in den Häusern der Leute mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie entschärften sogar Bomben in den Kellern der Menschen. Es gibt Berichte von Gewalttaten gegen die ZwangsarbeiterInnen, während sie diese Arbeiten in der Stadt verrichten mussten. Es gibt aber auch Berichte von BürgerInnen, die den Häftlingen Essen zusteckten und am Tor der Messe mit Butterbroten warteten.
Diese Geschichten sind verloren gegangen oder wurden nur wenigen aus den jüngeren Generationen berichtet. So fehlt dieser Teil in der kollektiven Erinnerung der Stadtgeschichte und die meisten KölnerInnen gehen unwissend am Rhein entlang an den Messehallen Deutz vorbei spazieren. An der Domseite des Hauptbahnhofs sind aktuell Fotos angebracht, die den Wiederaufbau von Köln nach Bombenangriffen zeigen. Was auf den Bildern jedoch fehlt, sind die KZ-Häftlinge in gut erkennbaren gestreiften Anzügen.
Jetzt würde ich gerne zu der geschichtlichen Aufarbeitung kommen.
Interessanterweise lebte nach 1945 auch Karl Völkner. Das war der SS-Lagerkommandant hier des KZ-Außenlagers in Köln. Das war möglich, also er war augenscheinlich nicht aufgefallen und es war niemand da, der ihn angezeigt hätte. Und dann wurde gegen Völkner ermittelt und da gab es eben einen Staatsanwalt, den Herrn Pfeiffer, der das sehr intensiv betrieben hat und der sich auch sogar an die Öffentlichkeit gewendet hat, darüber informiert hat, auch in der Hoffnung, dass sich da noch Zeugen finden oder Zeuginnen, die etwas zum Verhalten von Völkner aussagen konnten. Dieser Prozess fand dann statt bis 1974 und das war im Grunde genommen dann das erste Mal, dass das dann wieder hier in der Öffentlichkeit so ein bisschen thematisiert wurde. Das stieß aber auf keine große Resonanz.
Das Verfahren wurde 1974 eingestellt, weil der Zeuge, der Völkner belastete, von der Staatsanwaltschaft als unglaubwürdig eingestuft wurde. Karl Völkner wurde nie verurteilt.
Frau Finks, Sie waren Teil der Gruppe Messelager. Können Sie etwas vom ersten Treffen mit Überlebenden 1989 in den Messehallen berichten?
Dieses Symposium im Mai 1989 in der Messe, das war natürlich wahnsinnig beeindruckend. Es war das erste Mal, dass sehr viele Überlebende ganz unterschiedlicher Haftkategorien in einem Raum versammelt waren. Das, was so besonders überraschend war, die Projektgruppe hatte das damals organisiert und von der Messe auch bereitwillig einen Saal zur Verfügung gestellt bekommen für diese Veranstaltung. Und als dann die ersten Überlebenden kamen, stellte sich heraus, dass ausgerechnet dieser Saal, wo das Symposium stattfand, damals der Schlafsaal der KZ-Häftlinge war während der NS-Zeit. Also das war schon ziemlich beeindruckend. Die Atmosphäre war sehr dicht, weil die Menschen zum Teil zum ersten Mal über ihre Erlebnisse während der NS-Zeit in Köln gesprochen haben.
Ich realisiere, dass die Messe vor der NS-Zeit auch eine Messe war. Aber wie bewerten Sie das, dass diese Orte weiterhin alltäglich genutzt werden?
Das ist ja eine ganz schwierige Frage. Wie geht man mit diesen ganzen Geländen um? Also natürlich ist es vollkommen klar, dass in Köln es eine ganze Reihe von Tatorten gab. Es gab ja hunderte von Zwangsarbeitslagern. Es gab Orte, wo Menschen erhängt worden sind. Es gab natürlich die Zentrale des Terrors, das LD-Haus. Es gab ein großes Lager in Müngersdorf, was ein sogenanntes Sammellager war. Und es gab vor allem eben in der Nähe von Firmen, meist unmittelbar auf dem Firmengelände, diese Zwangsarbeitslager. Das heißt, es war ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen. Und es gab für die Nachkriegsbevölkerung nichts Normaleres, als einfach die vorhandenen Räumlichkeiten weiter zu nutzen, zumal man ja auch noch das Argument hatte, Köln ist fast vollständig zerstört, alles, was in irgendeiner Art und Weise noch erhalten ist, muss weiter genutzt werden.
Wir fragen uns, reicht der Gedenkstein? Sollte die Messe nicht zumindest zum Teil ein begehbarer Gedenkort sein? Frau Finks meint dazu.
Ich denke ja, das Messelager ist einer der großen Terrororte in Köln gewesen. Insofern wäre es schön, wenn hier signifikantere Zeichen zu sehen wären. Eine Idee der Projektgruppe Messelager war es immer, das hätte ich auch adäquat gefunden, dass man in einer Etage des Messeturms vielleicht so ein kleines Museum errichtet, was auch immer offen ist und zu sehen ist.
Die nächste Station auf unserem Stadtspaziergang befindet sich auf der Hohenzollernbrücke.
Wir stehen jetzt hier auf der Hohenzollernbrücke, auf der linken Rheinseite, am Aufgang der Brücke. Und auf dem Boden eingelassen ist eine Messingspur, auf der steht Mai 1940, 1000 Roma und Sinti. Sie ist Teil der Farbspur von Gunter Demnig, die an 23 Orten in Köln in Messinglettern verewigt wurde. Sie markiert den Weg von ca. 1000 Sinti und Roma, die 1940 von verschiedenen Stadtvierteln in und um Köln zur Messe Deutz deportiert wurden. Im Mai 1940 wurden sie vom Bahnhof Deutz tief in das besetzte Polen deportiert. Sind euch schon mal solche Spuren in Köln aufgefallen?
Wir leben beide schon einige Jahre in Köln und tatsächlich haben wir diese Spuren noch nie bewusst wahrgenommen. Es gibt die an unterschiedlichen Stellen in der Stadt, am Friesenplatz zum Beispiel, auf der Hohenzollernbrücke auf beiden Seiten. Aber ist uns noch nie aufgefallen.
Die nächste Station unseres Stadtspaziergangs ist der Kölner Dom. Hier interessiert uns besonders, wieso oben am Strebewerk noch Hakenkreuze zu finden sind. Wir wollen wissen, ob die Hakenkreuze als Teil des Kölner Doms auch Teil des Denkmals Dom sind und aus denkmalschutzrechtlichen Gründen geschützt sind.
Wir haben uns mit Matthias Demel getroffen. Er ist Kunsthistoriker und Pressesprecher der Kölner Dombauhütte und gibt uns eine private Führung. Da wir mit ihm an der Außenfassade hoch oben am Kölner Dom sind, sind Hintergrundgeräusche zu hören.
Ja, mein Name ist Matthias Demel. Ich arbeite im Dombauarchiv als Kunsthistoriker und mache die Öffentlichkeitsarbeit der Kölner Dombauhütte.
Oben am Strebewerk sieht man einzelne Türmchen, die sogenannten Fialen. Diese bestehen aus Kalkstein, der ab den 1920er Jahren systematisch ausgetauscht wurde, um das Strebewerk zu erhalten. Jeder Austausch wurde mit einer Jahreszahl und der Signatur des Steinmetzes markiert.
Auf 7 Türmen prangen unter den Jahreszahlen zwischen 1937 und 1939 gut sichtbare, eingravierte Hakenkreuze.
Und wenn Sie jetzt nach vorne schauen, dann sehen Sie ab dem Jahr 1937 bis 1939 haben die Steinmetzen der Dombauhütte angefangen, über den Jahreszahlen, im Übrigen nicht überall, aber oft, zusätzlich ein Hakenkreuz in den Stein zu schlagen. Wir wissen relativ wenig darum. Also im Aktenarchiv gibt es keine Unterlagen, aus denen hervorgeht, auf wessen Initiative das gemacht worden ist. Das gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder es geht auf den damaligen Dombaumeister Hans Güldenpfennig zurück, der seine politische Gesinnung vielleicht hier zeigen wollte. Oder es war eine Initiative der ausführenden Steinmetzen. Oder es wurde von außen an die Dombauhütte angetragen. Wie auch immer es war, es scheint mündlich passiert zu sein, weil es sich in den Akten nicht niedergeschlagen hat. Mit Sicherheit können wir natürlich sagen, es wird nicht ohne das Wissen und ohne die Zustimmung des Dombaumeisters passiert sein, dass man in diesen drei Jahren, dann zusätzlich zu den Jahreszahlen auch das Hakenkreuz mit eingeschlagen hat. Hier unten hat auch jemand 1938 eine Jahreszahl angebracht, auch ohne Hakenkreuz. Also es war sicherlich nicht verpflichtend, die anzubringen, sondern sicherlich auch ein bisschen die Einstellung desjenigen, der das ausgeführt hat.
Wieso werden diese Hakenkreuze nicht entfernt?
Unserer Meinung nach wäre in diesem Fall jetzt hier am Kölner Dom die Entfernung dieser Hakenkreuze nicht der richtige Weg, da wir sie als historisches Zeichen dafür sehen, dass auch die Kölner Dombauhütte, wie nahezu sämtliche Betriebe in Deutschland, in das NS-Regime verstrickt waren. Die Dombauhütte wurde, wie alle anderen Betriebe, insbesondere natürlich auch staatliche Betriebe, gleichgeschaltet. Aus diesem Zusammenhang hat man dann heraus begonnen, in den 30er Jahren diese Hakenkreuze darzustellen. Das sind natürlich Dinge, die man auch in den Akten und Archiven, auch in der Literatur des Domes findet. Aber am Bau selber sind sie natürlich noch sehr viel visuell kräftiger, deutlicher zu erkennen und konfrontieren einen mit der Vergangenheit, mit der man sich meiner Meinung nach auch auseinandersetzen sollte, in einer ganz anderen Art und Weise, als wenn ich ein Buch im Regal stehen habe. Das heißt, ich werde wirklich damit konfrontiert. Es fordert mich heraus, es beschämt mich sicherlich auch als jemand, der jetzt an dieser Institution arbeitet. Und daher denken wir, dass es quasi als so eine Art Stachel im Fleisch auch erhalten bleiben sollte und uns daran gemahnen soll, dass wir uns mit der Vergangenheit, mit unserer Geschichte, auch mit der Geschichte unserer Institutionen, die alle mehr oder weniger in den Nationalsozialismus verstrickt waren, auseinandersetzen müssen.
Sie sagen ja, es sei ein deutlich sichtbares Zeichen. Andererseits sagen Sie ja, dass man es von außen gerade nicht sieht. Wie passt das zusammen?
Es ist ein deutlich sichtbares Zeichen, wenn man jetzt hier in dem Bereich steht. Es ist natürlich jetzt kein Zeichen, das an der Fassade hängt. Damit müsste man ganz anders umgehen. Da müsste man dann wirklich darüber nachdenken, ob man es entweder entfernt oder zumindest mit einem Erläuterungstext versieht. Hier ist ein Bereich, in den man tatsächlich allenfalls mit Führungen hineinkommt und dann sind die Führer sicherlich in der Lage, das historisch einzuordnen und zu erklären, was die Funktion ist, sodass wir jetzt hier keiner Gefahr laufen, dass irgendwelche Leute einen Kult um diese Relikte betreiben.
Genau diese Gefahr der Nachahmung hat sich aber verwirklicht. Auf unserem kurzen Spaziergang entdecken wir, dass jemand, wahrscheinlich mit einem Schlüssel, ein Hakenkreuz in ein Bleiblech auf der Balustrade geritzt hat.
Das hat irgendjemand bei einer Führung dahin geschmiert. Das ist natürlich dann ziemlich widerlich. Bei Führungen sind maximal außerhalb Corona-Zeiten 18 zugelassen, aufgrund der Tragfähigkeit des Aufzugs.
Wie kann sowas denn passieren bei 18 Menschen?
Sogar der Führende geht vorne voran und man kann ja nur im Gänsemarsch hier lang gehen. Und wenn dann einer ganz hinten steht und rumschmiert, also wir haben ja jede Menge an Graffitis, dann hat man das nicht dauernd im Blick.
Aber sowas wird nicht entfernt?
Doch, das hat man ja versucht, da auszuixen. Aber das ist natürlich richtig, um das richtig wegzukriegen, sehr aufwendig.
Nach eigener Aussage machte Herr Demel das eingeritzte Hakenkreuz noch am Tag unseres Interviews unkenntlich.
Sehen Sie eine Verpflichtung, am Dom gezielt über die Hakenkreuze aufzuklären, beispielsweise durch Informationsplaketten?
Wären Sie wirklich in dem Bereich, den jeder sehen könnte von unten, dann denke ich, wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken, in irgendeiner Form dann auch ganz konkret darüber zu informieren. Es gibt ja am Kölner Dom auch sehr unschöne Zeugnisse antijüdischer Thematik aus dem Mittelalter schwerpunktmäßig, aber teilweise auch noch aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und da bereiten wir gerade eine eigene Publikation dazu vor, an dem Hand man auch ganz gezielt durch den Dom gehen kann und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Er weist damit unter anderem auf ein Relief im Chorgestühl des Kölner Doms hin. Auf dem antisemitischen Relief ist eine im Mittelalter verbreitete antisemitische Darstellung zu sehen. Ähnliche Reliefe in anderen Kirchen wurden mit Informationstafeln versehen oder verhüllt. Eine zivilrechtliche Klage auf Entfernung des Reliefs an der Stadtkirche in Wittenberg wurde gestützt auf § 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB und § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 185 StGB, dem Beleidigungstatbestand. Diese Klage hat das OLG Naumburg im Februar 2020 abgewiesen. Der Grund? Das Relief würde zusammen mit der Informationstafel heute keine Beleidigung mehr darstellen. Der 71-jährige jüdische Kläger Michael Dühlmann hat dagegen bereits Revision beim BGH eingelegt.
Hinsichtlich des Doms vertrat die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner den Standpunkt, dass Infotafeln nicht zu einem Gotteshaus passen würden. Wir fragen Herrn Demel, was der eigentlich erhaltenswerte Zustand eines Denkmals ist.
Also das Ideal ist natürlich, ein Baudenkmal wie den Kölner Dom in der Form zu erhalten, in der es über die Zeiten auf uns gekommen ist. Dazu gehört natürlich nicht nur das, was in der ursprünglichen Erbauungszeit geschehen ist, sondern auch das, was in der Folgezeit an Veränderungen hinzugekommen ist.
Diese Einschätzung setzte die Dombauhütte im Fall der sogenannten Domplombe allerdings nicht konsequent durch. 1943 entstand durch einen Bombenangriff ein großes Loch am Eckpfeiler des Nordturms. Dieses wurde im Anschluss dann unter anderem durch Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Deutz mit Backsteinen aufgefüllt, wie ein Loch in einem Zahn, die sogenannte Domplombe. Sie war sichtbar, anders als der Rest der Fassade, und fiel auf.
Mittlerweile wurde die Domplombe entfernt und die Fassade restauriert. In der Diskussion um die Restaurierung der Domplombe plädierte die Projektgruppe Messelager dafür, dass die Domplombe mit Backsteinen erhalten bleiben sollte. Wenn wir heute am Kölner Dom entlanglaufen, sehen wir eine unversehrte gotische Fassade. Nur der etwas hellere Sandstein deutet auf die Zerstörung hin. Es gibt keine Backsteinplombe, die uns zum Anhalten und Nachfragen bewegt, und auch keine Hinweisschilder.
Noch etwas Rechtliches zum Denkmalschutz. Der Dom ist ein Baudenkmal. Das bedeutet, dass alle Teile des Doms unter Denkmalschutz stehen, also auch die Hakenkreuze. Nach geltender Rechtslage muss nicht gesondert über sie informiert werden. Warum?
Ein Blick in das Denkmalschutzgesetz NRW verrät: Denkmäler sind Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht unter anderem, wenn die Sache bedeutend für die Geschichte des Menschen ist. Aus § 1 Denkmalschutzgesetz NRW.
Wir fragen uns, ob eine gesetzliche Pflicht, über Denkmäler zu informieren, sinnvoll wäre. Insbesondere denken wir an Bauwerke mit NS-Hintergrund, antijudaistische Darstellungen oder Denkmäler, die ohne eine Informationstafel unter den Beleidigungstatbestand fallen könnten.
Frau Finks gibt uns zu bedenken, dass Informationen an Ort und Stelle bei Denkmälern schwierig seien. Vor allem, weil man auf so einer Informationstafel nur einen Bruchteil der relevanten Informationen darstellen könne. Bei antijudaistischen und narzisstischen Relikten hält sie eine Informationspflicht jedoch auch für vorstellbar.
Wir haben auch der Rechtsabteilung des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland Fragen zu diesem Thema gestellt. Wir möchten wissen, ob sie eine Informationspflicht für sinnvoll halten und ob es eine Diskussion hierüber gibt.
Die Antwort: Das Denkmalschutzgesetz NRW sieht eine solche Informationspflicht nicht vor. Gleichwohl kann es sinnvoll sein, der Öffentlichkeit bestimmte historische Informationen zu einem Objekt in einem abgestimmten Format zur Verfügung zu stellen. Das trifft auf Denkmäler der NS-Zeit in einem besonderen Maße zu. Denn mit der Unterschutzstellung wird diese Zeit nicht etwa verherrlicht, sondern ein Anstoß zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Zeit gegeben.
In NRW gibt es einen Entwurf für ein neues Denkmalschutzgesetz. § 1 des neuen Gesetzes sieht eine Pflicht vor, das Wissen über Denkmäler zu verbreiten. Ob daraus eine Informationspflicht im Sinne von Infotafeln hergeleitet werden kann, ergibt sich nicht aus der Gesetzesbegründung. Das ist ein Thema, worüber gerade wir als JuristInnen uns einmal Gedanken machen sollten.
Aus Köln kommen auch die Stolpersteine, im Boden eingelassene Messingplatten. Auf ihnen liest man die Namen und Eckdaten des Schicksals von Menschen, die in der NS-Zeit vertrieben, politisch verfolgt oder getötet wurden. Der Künstler Gunter Demnig ist Erfinder der Stolpersteine. Er sagt, man solle über die verlegten Messingtafeln nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen stolpern. Unser Stadtspaziergang endet mit einem Ausblick am Rathaus. Hier wurde 1992 der erste Stolperstein von Gunter Demnig verlegt. Darauf steht der Befehl Heinrich Himmlers, die Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu deportieren.
In ganz Europa gibt es mittlerweile über 70.000 Stolpersteine. In Deutschland über 7.000 und alleine in Köln fast 3.000. Die Verlegung der Stolpersteine erfolgt auf ziviles Engagement hin. BürgerInnen, die herausgefunden haben, dass in ihren Wohnungen jemand mit NS-Verfolgungsgeschichte gelebt hat, können die Verlegung bei der Stiftung Spuren von Gunter Demnig beantragen. Diese erfolgt dann auf Kosten der BürgerInnen mit Genehmigung der entsprechenden Stadt von Seiten des Künstlers und seines Teams.
Wir haben mit Frau Finks über die Stolpersteine gesprochen. Und was sie gesagt hat, finden wir sehr wichtig.
Also es gibt immer wieder ja so Beschwerden darüber, die Erinnerungskultur in Deutschland, die sei so formal, die sei so staatstragend, die sei so entleert. Und die Stolpersteine zeigen ja, dass es überhaupt gar nicht so ist. Also das ist ja ein Projekt, was nur dann funktioniert, wenn es Bürgerinnen und Bürger, Einzelpersonen oder Initiativen gibt, die sagen, ja, wir wollen diese Geschichte für unsere Stadt aufarbeiten. Wir wollen wissen, wer früher hier in diesem Haus gelebt hat, ob hier Menschen gelebt haben, die während des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden oder was auch immer, welche Verfolgungsgeschichte sie haben und die dann auch möchten, dass das öffentlich sichtbar ist. Und dass das in den letzten Jahren tatsächlich so intensiv stattgefunden hat, ist ja ein sehr positives Zeichen.
Vielen Dank. Dann hätten wir noch eine Abschlussfrage an Sie als Historikerin. Wie sollen wir vorgehen, wenn wir einen eigenen Stolperstein setzen wollen? Aus welchen Quellen sollen wir uns bedienen?
Also wenn Sie herausfinden möchten, ob in dem Haus, in dem Sie leben oder in dem Gebäude, in dem Sie arbeiten, Menschen gelebt haben, die während des Nationalsozialismus verfolgt worden sind, gibt es ganz einfache Methoden. Die allererste und einfachste ist, dass Sie im Adressbuch aus der Zeit nachschauen. Zum Beispiel für Köln gibt es das Adressbuch 1941-42. Können Sie recherchieren nach Straße und Hausnummer. Da werden Sie dann schon mal sehen, wer in diesem Haus gelebt hat. Wobei da nicht immer alle Personen aufgeführt sind, die in dem Haus gelebt haben. Aber Sie können dann zum Beispiel herausfinden, ob dort jüdische Menschen gelebt haben. Die mussten ja damals den Zwangsnamen tragen. Also Männer mussten ja zusätzlich Israel als Vorname tragen und Frauen zusätzlich Sarah. Daran können Sie im Telefonbuch schon erkennen, ob das jüdische Menschen sind. Dann können Sie sich natürlich unbedingt ans NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln wenden, wenn Sie das jetzt hier in Köln machen wollen. Und dort nachfragen, ob es irgendwelche Erkenntnisse gibt über das Haus während der NS-Zeit, wer dort gelebt hat. Und so würde ich da erstmal vorgehen.
Vielleicht begibt ihr euch ja auch auf Spurensuche und macht so einen Spaziergang durch eure Stadt.
Hier noch ein Hinweis, vor allem an die JuristInnen. Die meisten Gerichte haben eine NS-Vergangenheit. So zum Beispiel die ehemaligen NS-Sondergerichte im jetzigen Verwaltungsgericht Köln am Appellhofplatz. Viele RechtsreferendarInnen lernen jetzt hier für ihre Klausuren. Der Ort ist nämlich jetzt eine Bibliothek.
Direkt daneben ist das LD-Haus, in dem heute das NS-Dokumentationszentrum untergebracht ist. Das NS-Doc leistet essentielle Erinnerungsarbeit und ist ein guter Startpunkt für einen eigenen Stadtspaziergang auf NS-Spurensuche in Köln.
Wir sind gespannt, was ihr auf eurer Spurensuche in Köln oder in anderen Städten entdeckt. Wir freuen uns, wenn ihr eure Entdeckungen mit uns teilt und uns verlinkt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Eure Clara.
Und eure Livia.